HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Die Wilhelmstraße in Wiesbaden ist die Prachtstraße der Landeshauptstadt mit Kurhaus und Theater, eleganten Geschäften und Cafés. Hier soll direkt neben dem Museum Wiesbaden und den Rhein-Main-Hallen ein Museum für abstrakte Kunst entstehen. Gestiftet von dem Unternehmer Reinhard Ernst, der mit zwei Firmen für Antriebstechnik in Limburg sein Geld verdient und viel davon in Kunst investiert hat. Die will Reinhard Ernst der Öffentlichkeit zeigen in einem eigenen Museum. In Limburg scheiterte der Plan, weil die Stadt sich nicht an den Betriebskosten beteiligen wollte. In Wiesbaden, wo Reinhard Ernst schon lange wohnt, wurde man sich einig. Die Stadt stellt ihm das wertvolle Grundstück zur Verfügung. Doch was treibt den Kunstsammler an? Warum begeistert er sich gerade für abstrakte Gemälde? Und will er sich mit seinem Museum etwa selbst ein Denkmal setzen? Für HR Info das Interview habe ich Reinhard Ernst in Wiesbaden besucht.
Herr Ernst, wir sitzen hier in Ihrem Büro, in Ihrer Stiftung in Wiesbaden und wir schauen direkt auf Kunst, jede Menge, die hier in Ihrem Büro hängt. Wenn Sie auf das Bild direkt gegenüber Ihrem Schreibtisch schauen, was sehen Sie auf dem Bild?
Also auf dem Bild gegenüber meinem Schreibtisch sehe ich einen wunderschönen Fritz Winter aus dem Jahre 1953. Fritz Winter gehört zu den Protagonisten der deutschen Nachkriegskünstler. Und er hat der Gruppe Zen49 angehört und das Bild, was man hier sieht, ist in dieser Zeit auch gemalt.
Sie ordnen das gleich jetzt schon kunsthistorisch ein, aber wenn man einfach mal das Bild an sich wirken lässt, was löst es bei Ihnen aus?
Abstrakte Kunst löst bei mir sofort was aus. Entweder ich sehe ein Bild und es gefällt mir oder ich sehe ein Bild und es gefällt mir nicht. Und wenn Sie mich fragen, warum das so ist, kann ich es Ihnen nicht sagen. Es hängt von den Farben ab, es hängt ab, wie sie die Farben zusammengestellt sind. Es hängt mit der Malweise wahrscheinlich zusammen. Ich sehe ein wunderschönes Bild, das ist alles.
Das sind verschiedene schwarze, größere, balkenartige Strukturen. Es gibt dazwischen grüne, gelbe, blaue, braune, eher herbstliche Töne, würde ich sagen. Ja. Und gleich daneben ist ein ganz anderes Bild auf schwarzem Grund, aber sehr expressive, wilde, weiße Spritzer und rote Spritzer. Was ist das für ein Gemälde?
Das ist ein informelles Gemälde von Georges Mathieu. Jemand, der Bilder, Sie haben das richtig erkannt, der Bilder innerhalb von Minuten malt. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass er dafür 3 bis 4 Minuten gebraucht hat, um es zu malen. Und das fällt also in den informellen Bereich. Und diese Bilder sind, finde ich, wunderschön, weil der Künstler von Anfang an selbst nicht wusste, wie es Bild wird. Das heißt also, wenn er gesehen hat, es gefällt ihm, dann war es da, dann ist es geblieben. Und wenn es ihm nicht gefallen hat, hat er es abgewischt und vielleicht 10-mal nochmal neu probiert.
Da gibt es ja Leute, die sagen, sowas Abstraktes ohne konkrete Dinge, die man darauf erkennen kann, in wenigen Minuten hingehauen, das können doch meine Kinder auch, das ist doch keine Kunst. Was sagen Sie denen?
Ja, dann sage ich einfach mal, probieren Sie es mal. Probieren Sie es einfach mal. Kinder können das wahrscheinlich noch besser, weil sie unbedarft an die Sache reingehen als Erwachsene. Bei abstrakter Kunst, und das ist das Schöne dabei, muss ich mir überhaupt nichts vorstellen können. Ich muss nicht hinterfragen, was soll es bedeuten, obwohl der Künstler sich vielleicht was dabei gedacht hat, zumindest ab und zu mal. Aber ich muss nichts hinterfragen, sondern sehe ein Bild und kann sagen, es gefällt mir und kann sagen, es gefällt mir nicht.
Die Bilder, die Sie hier haben in Ihrem Stiftungsbüro, die gehören zu Ihrer Sammlung von rund 600 Werken. Der Gesamtwert wird von Experten auf 50 bis 70 Millionen Euro geschätzt und das Allermeiste lagert im Depot. Jetzt aber ist der Weg frei, ein Museum zu bauen in Wiesbaden an der Wilhelmstraße, in dem Ihre Sammlung präsentiert werden kann. Den Vertrag haben Sie kurz vor Weihnachten mit der Stadt unterzeichnet. Wann kann es denn losgehen?
Ja, wir sind schon kräftig dabei. Das heißt, die Zeichnungen, Sie wissen, ich habe einen japanischen Architekten, mein Freund Fumihiko Maki baut das Museum. Wir haben einen Partner, einen Co-Architekten hier in Frankfurt gefunden. Die Zeichnungen von und nach Japan gehen täglich raus. Das bedeutet, wir sind in der Vorplanung und wir gehen davon aus, dass wir am Ende dieses Jahres eine Baugenehmigung bekommen. Und dass es dann losgeht, Frühjahr 2019 mit dem Spatenstich.
Zunächst mal ist es ja so, dass die Stadt Wiesbaden Ihnen das Grundstück, Wilhelmstraße 1, also eigentlich das Filetgrundstück, was man sich in Wiesbaden überhaupt nur vorstellen kann, für eine symbolische Erbpacht überlässt von 1 Euro pro Jahr. Baukosten werden geschätzt auf 40 Millionen. Das werden Sie übernehmen und auch die Betriebskosten von 1,5 bis 2 Millionen Euro im Jahr. Das alles kommt sozusagen aus Ihrer Tasche. Sie sagen aber bewusst nicht, dass Sie der Stadt Wiesbaden ein Museum schenken. Warum nicht?
Weil wir es tatsächlich nicht tun. Das Museum wird gebaut und betrieben von unserer Stiftung. Wir haben klare Vorstellungen, was in dem Museum passiert. Und wenn wir es der Stadt schenken, wäre die Stadt auch verpflichtet, letzten Endes es zu unterhalten, was viel Geld kostet, und letzten Endes auch zu betreiben. Diese Bürde würde ich auf der einen Seite der Stadt nicht geben wollen und auf der anderen Seite aber auch würden wir gerne die Verantwortung dafür übernehmen, dass in dem Museum wirklich das gezeigt wird, was in der Sammlung drin ist. Denn die Sammlung hat Schwerpunkte und die gehören gemeinsam gezeigt und nicht möglicherweise auseinandergerissen.
HR Info, das Interview mit dem Kunstsammler Reinhard Ernst, der in Wiesbaden ein Museum für abstrakte Kunst bauen wird. Herr Ernst, die wirtschaftliche Grundlage für Ihre Sammlung und für dieses Museumsprojekt ist ja die erfolgreiche Tätigkeit als Unternehmer mit 2 hochspezialisierten Firmen für Antriebstechnik, die in Limburg stehen. Wie kam es zum Einstieg in diese Firma?
Ich war praktisch, wenn Sie so wollen, ein Mann der ersten Stunde. Die Firma war eine japanisch-amerikanische Gesellschaft, die 1971 gegründet wurde. Und ich habe die Leute kennengelernt durch ein sehr interessantes Treffen. Ich habe nämlich mit meiner Frau auf dem Henninger Turm Verlobung gefeiert. Und nachdem wir eine Runde gefahren sind, ich glaube, es so ungefähr 40 Minuten.
Das war das damalige Restaurant.
Das war das Restaurant, genau, ja. Mhm. Und standen immer noch 2 Leute vorne, die wir gesehen haben. Da sagte ich meiner Frau, komm, wir haben einen großen Tisch. Fragen wir die doch mal, ob sie sich nicht dazusetzen wollen. Ja, so haben wir das dann auch gemacht und die beiden haben sich gefreut. Wir sind ins Gespräch gekommen. Sonst, ja, wir wollen hier eine Firma gründen und suchen dafür dann auch die richtigen Leute und ja, hätten sie Interesse. Kommen Sie morgen früh mal um 10 Uhr in die Unterschweinstege. Und dann bin ich nach Frankfurt in die Unterschweinstege und innerhalb von 10 Minuten hat man mir einen Arbeitsvertrag gegeben. Und da stand drin ein Gehalt, was 150 D-Mark unter meinem Gehalt lag, was ich verdient habe. Und das war für mich erstmal, eine Zeit zu überlegen. Ich habe dann 3 Tage gebraucht dafür und habe dann anschließend gesagt, okay, ich mach's.
Es hat sich aber offenbar
gelohnt. Es hat sich gelohnt, wie man sieht. Und wir haben mit klein angefangen. Am Ende jedenfalls war es so, dass wir die Chance gesehen haben, die Firma zu kaufen. Und das habe ich dann gemeinsam mit 4 Freunden gemacht. Im Laufe der Zeit habe ich dann die Anteile von Freunden erworben und irgendwann hat mir die Firma hier in Deutschland mal ganz gehört und habe dann die Firma im März des letzten Jahres verkauft.
Sie haben keine Kinder, Sie sind jetzt schon vor 2 Jahren, glaube ich, 70 geworden. So ist Ihnen das denn schwer gefallen, so ein weltweit erfolgreiches Unternehmen dann einfach abzugeben?
Nein, es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Und zwar deshalb nicht, weil man muss sich ja fragen, was passiert, wenn man nicht mehr da ist. Und man hat früh genug einfach sich Gedanken darüber zu machen, was passiert mit den Mitarbeitern. Denn die waren ja die, die letzten Endes auch dafür gesorgt haben, dass die Firma groß geworden ist. Das hat man ja nicht alleine gemacht. Und ich bin heute absolut sicher, dass das eine super Entscheidung war, zum einen für die Mitarbeiter, zum einen aber auch für mich. Denn das ist letzten Endes ja nun mal der Grundstock für das Vermögen der Stiftung geworden. Und darüber bin ich froh.
Mit dieser Stiftung waren und sind Sie auch in Japan aktiv. Da haben Sie für Überlebende des Tsunami ein Begegnungszentrum gebaut. Sie haben in Eppstein eine Musikschule gegründet und gebaut, in der Kinder und Jugendliche musikalische Erziehung genießen können. Und Sie bauen jetzt in Wiesbaden dieses Museum für abstrakte Kunst. Wenn wir mal bei der Kunst bleiben und bei dem, was Sie daran reizt und interessiert, wie hat das eigentlich angefangen, dass Sie angefangen haben, sich für abstrakte Kunst zu interessieren?
Als ich begonnen habe, meine Firma aufzubauen, also Anfang 70er Jahre, war ich natürlich oft unterwegs. Das heißt, ich war in Europa unterwegs, ich war in Asien, Amerika unterwegs und oft auch an Wochenenden. Und dann passiert es, dass es mal ein verregnetes Wochenende gibt und man vielleicht auch gerade mal neben einem Museum in einem Hotel wohnt. Und das ist mir passiert. Das war in Paris, das war ein Picasso-Museum, was neu eröffnet worden ist und ich bin dann zum ersten Mal dort rein und hat mir Anhieb gut gefallen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, das ist wunderbar, da gehst du jetzt jeden Tag ins Museum. Aber im Laufe der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass ich, wenn ich irgendwo bin und gehe nicht ins Museum, mir fehlt was. Und ich habe dann auch in den 70er Jahren mein erstes Bild dann mal gekauft, erstes abstraktes Bild von Hubert Berke. Die Liebe zur abstrakten Kunst hat sich einfach im Laufe der Jahre so entwickelt.
Ich sag's mal ein bisschen plakativ. Sie stammen aus dem Westerwald. Ja. Sie haben Speditionskaufmann gelernt. Sie haben dann diese fast märchenhafte Entwicklung mit Ihren Unternehmen gehabt. Aber sagen wir mal, die Kunst die Neigung, auch gerade sich für abstrakte Kunst zu begeistern, die war Ihnen doch überhaupt nicht in die Wiege gelegt.
Nein, das ist wirklich so. Bei uns zu Hause ist Kunst immer in Verbindung gebracht worden mit brotloser Kunst. Mhm. Das heißt also, man kann damit kein Geld verdienen, also lass es. Und genau das ist auch das Thema, warum ich hier in diesem Museum auch für Kinder was Besonderes tun möchte, weil ich eben vermeiden möchte, dass man erst mit 40 Jahren an Kunst herangeführt wird. Sie haben absolut recht, ich habe nie was mit Kunst am Hals gehabt, aber ich habe einfach mich dafür im Laufe der Jahre begeistert. Vielleicht hatte ich doch ein Gefühl einfach dafür, aber ich denke, es hat vieles verändert in meinem Leben. Das beginnt nicht nur damit, dass unser Haus einfach anders aussieht wie vor 20 Jahren. Oder
es sieht auch aus wie ein Museum.
Es sieht auch aus wie ein Museum, aber wie ein sehr gemütliches Museum. Auch selbst während meiner Geschäftstätigkeit hat sich das eben dann so eingespielt, dass ich mir die Termine dann so gelegt habe, dass ich irgendwann auch mal eine Ausstellung sehen konnte. Mein Leben hat sich irgendwie zwischen Geschäft und der Liebe zur Kunst abgespielt.
HR Info, das Interview mit dem Kunstsammler Reinhard Ernst, der in Wiesbaden ein Museum für abstrakte Kunst bauen will. Ich habe unsere berühmt-berüchtigte HR Info Interviewbox dabei. Die schiebe ich jetzt mal rüber.
Ja.
Und das klappert ordentlich, weil wir an einem Tisch sitzen, der aus Flugzeugflügeln gebaut ist. Die hat so eine Aluminiumoberfläche. Das ist auch schon eigentlich ein Kunstwerk hier in Ihrem Büro. Sie dürfen in die Kiste mal reinschauen und finden dort Kunst im Postkartenformat. Und ich wollte Sie fragen, bei den Kunstwerken, die da sind, ob das was jeweils für Ihre Sammlung wäre. Vielleicht sagen Sie jeweils kurz, was Sie da sehen und ob das in Ihre Sammlung passen würde.
Tja, also die erste Karte, die ich sehe, ist eine sehr schöne Vase mit Blumen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich sammeln würde, aber es ist ein sehr schönes Bild. Der Maler ist auch kein Unbekannter, das ist nämlich Vincent van Gogh. Das heißt mit anderen Worten, ich würde mich freuen, wenn ich sowas in meiner Sammlung hätte. Wäre allerdings sicher kein Teil, was in meinem Museum ausgestellt würde.
Das ist auf jeden Fall auch kostspielig, so einen Van Gogh in der Sammlung zu haben, aber vielleicht würden Sie ihn weiterverkaufen, um was Abstraktes dafür
mit absoluter Sicherheit, wobei, wenn man so ein Bild hat, ob man das dann wirklich weiterverkauft, das weiß ich nicht.
Okay.
Also da hätte ich wahrscheinlich auch meine Skrupel, muss ich sagen. Mhm. Ja, das hier ist ein ganz bekannter. Wenn man die Tomatendosen sieht von Campbell, es ist ein Warhol, wie ich schon dachte. Warhol, ich habe zwei Bilder von Warhol, die mir sehr gut gefallen. Ich habe sie deshalb gekauft, weil sie abstrakt sind.
Man kennt ja von ihm eigentlich eher diese seriellen Bilder von Konsumprodukten,
genau,
oder Fotos.
Cola-Dosen, genau das, was man hier sieht. Also, vielleicht ist er dafür bezahlt worden. Aber er hat auch abstrakte Bilder gemalt und die sind zum Teil sehr, sehr schön. Und ich habe zwei davon in meiner Sammlung. Und das würde ich nicht tauschen.
Mhm.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr bekannter. Von dem habe ich zwei Werke.
Jeff Koons, der
Jeff
immer
Koons,
gerne so
Jeff
Skulpturen macht, die aus Luftballons geknotet zu sein scheinen.
Ja, er macht auch Figuren aus Keramik, hat auch schon gemacht. Ist für mich kein abstrakter Künstler. Das heißt nicht, dass er nicht tolle Sachen macht. Ja, den Öcke natürlich hier, das ist etwas, was ich mir sofort auffangen würde. Von Öcke habe ich auch ein sehr schönes Bild, ein geteiltes Bild.
Ist sehr bekannt dafür, dass er immer wieder Nägel in großer Zahl in
seine Bilder reinhämmert.
So ist es. Und das war mit über 2 Millionen im vergangenen Jahr das teuerste Gemälde, was in Deutschland ersteigert worden ist.
Ja, also ist ein sehr schönes Bild. Man muss dazu sagen, dass die Preise von Öcke natürlich ins Unendliche hochgegangen sind. Ja.
Vielleicht machen wir an der Stelle mal Schluss, aber
ja,
daran wird schon deutlich, was so die Kriterien sind. Also es muss Ihnen gefallen, es muss ein bisschen zu dem passen, was Sie auch thematisch sammeln. Also da ist abstrakte Kunst doch sehr stark im Fokus. Spielt auch der Wert eine Rolle? Die Frage, ob das eine Wertanlage ist, ob da eine Wertsteigerung, Stichwort Öcker, da haben Sie es erwähnt, zu erwarten ist?
Die Wertsteigerung ist zwar schön, erhöht die Versicherungssumme, aber es kommt an zweite oder dritte Stelle erst.
Mhm.
Ganz vorne steht bei mir, es muss einfach schön aussehen. Und wenn man dann feststellt, dass der Künstler noch ein bekannter Künstler ist, umso schöner. Aber das merkt man dann meistens auch schon an den Preisen. Aber der Preis, wie gesagt, ist für mich kein Thema. Es ist leider nur heute so, dass der Kunstmarkt sich in der Richtung entwickelt hat, wo es für Sammler sehr schwer wird, gute Werke zu kaufen. Aber ab und zu gelingt mir das noch.
Sie sind neben Galerien, wo Sie kaufen, auch immer mal wieder auf Auktionen unterwegs. Gehen Sie da eigentlich selber hin?
Ja, früher bin ich generell selbst hingegangen. Heute ist es so, dass ich erst hingehe, gucke mir die Bilder an, ob das jetzt Tokio ist oder ob das Hongkong oder USA ist. Man kann nicht überall am gleichen Ort sein. Oft sind die Auktionen doch ziemlich gebündelt. Und ich habe überall Freunde und Bekannte, die für mich hingehen, sich die Qualität der Bilder ansehen und mir dann auch einen Ratschlag geben, wenn ich also nicht selbst mal hin kann.
Ansonsten, aber Sie sind ja ein markanter Typ. Also Sie haben einen imposanten Schnurrbart, Sie haben ein ausdrucksstarkes Gesicht. Man erkennt Sie sofort, wenn Sie da bei einer Auktion sitzen. Wissen die Leute nicht sofort, oh, da ist einer, der interessiert sich für ganz bestimmte Sachen, da gibt er auch gerne Geld für aus. Also das beeinflusst ja so einen Verlauf.
Doch, da haben Sie recht, das ist so. Und deshalb ist es auch heute so, ich gehe zur Auktion, gucke mir das an, fahre nach Hause und biete telefonisch.
Da kann genau, aber auch genau was schief gehen, oder? Wenn man telefonisch nur verbunden ist.
Ja, da kann auch was schief gehen. Da kann auch mal eine Leitung zusammenbrechen. Und das ist eine schöne Geschichte, die ich erlebt habe vor einiger Zeit, als ich auf einen Norman Blum in München geboten habe, bei Ketterer. Ein sehr großes, sehr schönes Bild. Gab es einige Konkurrenten und plötzlich war ich alleine, weil zwei Leitungen eben kaputt gegangen sind. Eine davon auch in den USA. Und als ich dann später mal auf einer Ausstellung in Amerika war, habe ich jemanden getroffen, der, das war ein Galerist, der über 30 Bilder dort hängen hatte. Und ich sagte, ich habe auch einen sehr schönen. Und sagte, wo haben Sie den denn gekauft? Und das sagte ich, den habe ich auf einer Auktion von Ketterer in München. Und dann war erstmal eine 2-3 Sekunden Stille, dann packte er mich am Arm und sagte, Sie waren das.
Und er war derjenige, dem die Leitung zusammengebrochen
war. Der die Leitung zusammengebrochen war.
Und haben Sie dann ein Schnäppchen gemacht dadurch?
Ja. Hatte ich.
Also
ich
der schärfste Konkurrent ist plötzlich telefonisch outgenockt?
Ja, das kann man sagen, wenn man die Preise sich heute ansieht. Er hätte sicher mehr als das Doppelte für bezahlt, als ich bezahlt habe. Mhm. Ja, das stimmt.
HR Info, das Interview mit Reinhard Ernst, dem Kunstsammler, der in Wiesbaden ein Museum für abstrakte Kunst bauen will. Wilhelmstraße 1, das andere Ende der Wilhelmstraße sozusagen, von Ihrem Stiftungsbüro aus, wo wir sitzen. Das ist ja nun wirklich ein Filetstück für die Stadt Wiesbaden. Ein wertvolles Grundstück. Es ist das Museum Wiesbaden direkt nebenan. Es sind die Rhein-Main-Hallen nebenan. Da ist ja viel diskutiert worden darüber, was man da hinbauen könnte. Es gibt bis heute Leute, die sagen, das ist so wertvoll, da hätte man eigentlich lieber ein Hotel bauen sollen. Wie haben Sie es geschafft, die Bürger auch in einem Bürgerbeteiligungsverfahren von Ihrem Projekt zu überzeugen?
Also zum einen möchte ich erst was zu dem Thema sagen, so wertvoll, dass man dort ein Hotel hinbaut. Also ich glaube, dass es nichts Schöneres und Besseres gibt, als dort ein Museum zu bauen. Und ein Museum hat einen Mehrwert, viel mehr Wert für die Stadt als ein Hotel. Also das ist schon mal ganz objektiv. Zum Zweiten muss ich sagen, dass ich selbst an dieser Bürgerbeteiligung gar nicht teilnehmen konnte, weil das genau in diese Zeit fiel, in der ich meine beiden Firmen verkauft habe und ich hier täglich pausenlos entweder in Konferenzen unterwegs war oder irgendwas. Und zum Glück für Wiesbaden, zum Glück für mich, für unsere Stiftung, aber auch zum Glück für das heutige Museum hat sich Herr Dr. Klar dieser Sache angenommen.
Das ist der Leiter des Museums.
Der Leiter des Museums hier in Wiesbaden, der von Anfang an auch die Chance gesehen hat, auch die Chance für ihn, für das Museum, für das Wiesbadener Museum, hier ein zweites Museum zu bekommen. Das hat er sehr gut erkannt und ohne ihn wäre es wahrscheinlich auch nicht zu diesem Abschluss gekommen. Das Ergebnis kennen Sie.
Also es ist sozusagen im Bürgerbeteiligungsverfahren, aber auch auf allen politischen Ebenen letztlich eine große Mehrheit gefunden worden für das Projekt. Trotzdem gibt es ja immer so Vorbehalte nach dem Motto, warum macht der Reinhard Ernst das? Will der sich da vielleicht selber ein Denkmal setzen? Ist der vielleicht so eitel, dass er seine eigene Kunstsammlung für so bedeutend hält, dass er jetzt unbedingt die Stadt Wiesbaden damit beglücken muss? Was antworten Sie den Skeptikern?
Viele Fragen auf einmal. Die Frage nach dem, warum macht jemand sowas, die ist natürlich berechtigt. Und die Frage auch, will sich jemand ein Denkmal bauen, ist auch berechtigt. Das Museum wird von unserer Stiftung gebaut. Demzufolge, es wird immer in Verbindung gebracht. Sie können es jetzt Denkmal nennen, Sie können es nennen, wie Sie wollen. Aber es wird immer so sein, dass das ein Gebäude ist, was durch die Stiftung gebaut ist. Mhm. Und ich finde, dass dabei ist auch nichts Schlimmes. Persönlich kann ich nur sagen, meine beiden Denkmäler, die stehen in Limburg. Das sind zwei Firmen, in die ich aufgebaut habe, in denen heute insgesamt fast 600 Mitarbeiter, hochqualifizierte Mitarbeiter leisten, denen es gut geht. Das ist mein Denkmal. Da bin ich auch stolz drauf. Auf der anderen Seite freut man sich natürlich, dass man hier die Kunst zeigen kann, die einem selbst am Herzen liegt, aber auch vielen, vielen anderen Menschen.
Also ist jetzt nicht sozusagen nur Ihr ganz persönlicher Kunstgeschmack, Ihr Faible für die abstrakte Kunst nach 1945, die Sie quasi der Stadt aufzwingen, aufdrängen?
Nein, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es nicht so ist. Die Kunst nach 1945 oder die Kunst, die ich sammle, ist eine besondere Kunst und wird von vielen, vielen, vielen Menschen weltweit geschätzt. Und ich habe meine Sammlung eben einfach so aufgelegt, dass ich von Anfang an versucht habe, die Künstlergruppen auch überhaupt zu finden. Die Künstler, die in dieser Zeit gemalt haben, in Deutschland gemalt haben, die zum Teil in Gruppen auch verbunden waren, die alle zu finden. Also auch Künstler, die heute nicht mehr bekannt sind. Es gibt nicht viele Sammlungen, die so aufgebaut sind. Und ich würde auch ungern die Sammlung zerreißen. Man fragt mich oft, warum haben Sie das nicht einem Museum geschenkt? Ganz einfach, weil ein Museum nie die Chance hätte, nur einen Bruchteil dieser Bilder zu hängen. Aber die Bilder, die mir auch wichtig sind, nämlich zu zeigen, was alles an Kunst nach 1945 hier bei uns passiert ist, die würde man gar nicht zeigen können.
Herr Ernst, wenn wir über den Kunstmarkt sprechen, über das, was bei Auktionen für Bilder bezahlt wird, es gibt diese Schätzung, dass Ihre Sammlung 50 bis 70 Millionen Euro wert ist, dann stellt sich mir die Frage, ist eigentlich bei den Preisen mittlerweile das Sammeln von Kunst tatsächlich etwas, was nur vermögende Privatleute hinkriegen? Also übernehmen Sie da eine Rolle, die zum Beispiel ein öffentliches Museum überhaupt nicht mehr leisten kann?
Ich denke, ja, das ist so. Es ist leider so, dass die Preise weglaufen und dass öffentliche Museen sich kaum mehr leisten können, Bilder zu erwerben. Und ich glaube, dass Private auch die Aufgabe haben, in diese Nische zu springen. Nicht um zu zeigen, ich habe das gekauft, sondern einfach, ich glaube, man hat auch eine Verantwortung, wenn man die Möglichkeiten hat, das der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, wenn ich irgendein schönes Bild gekauft habe, dass ich das nur für mich kaufe und für mich zu Hause in mein Haus hänge. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich die Bilder, die ich kaufe, irgendwann der Öffentlichkeit zeigen will. Ich sehe, das sind Bilder der Öffentlichkeit. Und das ist auch im Interesse der Künstler.
Der Unterschied ist ja nur zwischen Ihnen und, sagen wir mal, einem Museumsdirektor eines öffentlichen Museums, dass Sie Ihren ganz persönlichen Geschmack in diesem Museum zeigen können, dass Sie das selber auswählen, während jemand, der in einem öffentlichen Museum tätig ist, auch andere Kriterien hat, was er der Allgemeinheit zeigen will.
Ja, der Museumsdirektor, ich denke, der wird nie alleine entscheiden, welches Bild er anschafft, sondern er hat Kuratoren, die ihn beraten und. Dieses Thema habe ich nicht. Ich kann entscheiden, was mir gefällt. Das sagen Sie, nur letzten Endes ist es so, wenn Sie so lange sammeln, entwickeln Sie ja nicht nur einen persönlichen Geschmack, sondern Sie merken ganz sofort, okay, was ist einfach ein schönes Bild? Es ist natürlich so, dass das ein oder andere Bild erstmal mein eigener Geschmack ist. Beispielsweise wie dieser Mathieu, aber jeder, der hier reinkommt, sagt, Mensch, das sieht einfach toll aus. Und wenn ich mir sage, ich habe das gleiche Bild auch noch an der gleichen Woche gemalt mit umgekehrter Farbe, nämlich das, was hier schwarz ist, ist hier weiß. Und dann ist man, ja, das würde ich gerne mal sehen. Und sagt, okay, irgendwann siehst du die Museen nebeneinander hängen. Ich denke, um zurückzukommen auf Ihre Frage, ist es die Aufgabe auch von Menschen, die sich es leisten können, diese Bilder auch zu kaufen, aber dann auch öffentlich auszustellen und nicht irgendwo verschwinden zu lassen in irgendwelchen Kellern oder Depots. Es tut mir furchtbar leid, wenn ich in mein Depot gehe und die Bilder dort hängen sehe und mir sage, okay, es dauert noch 4 Jahre, bis man die zeigen kann.
Das Haus in der Wilhelmstraße 1, wo das abstrakte Museum, das Museum der abstrakten Kunst entstehen soll, soll gebaut werden von einem persönlichen Freund von ihm. Sie haben den Namen am Anfang schon erwähnt, Fumihiko Maki aus Japan, Pritzker-Preisträger, also der wichtigste Preis, den man für Architektur bekommen kann. Er hat am World Trade Center eines der Hochhäuser gebaut, die dort auf Ground Zero wieder entstanden sind. Sie haben ihn durch Ihre Geschäftstätigkeit in Japan schon sehr früh kennengelernt. Was versprechen Sie sich von ihm, von seiner Architektur? Warum haben Sie gerade ihn ausgewählt für dieses Museum?
Wir sind seit fast 30 Jahren befreundet. Ich kenne ihn gut, ich kenne viele seiner Bauten. Alles, was er gebaut hat, wenn man sich das ansieht, dient nie dem Image des Architekten. Wenn Sie die Bauten sehen, stellen Sie fest, sie sind alle zurückgenommen, passen sich der Landschaft an. Sie sind keine Bilbao-Bauten.
Bilbao, meinen Sie das Guggenheim-Museum?
Ich meine das Guggenheim
von Frank O'Gary, was sehr expressiv ist, was sozusagen
Skulptur ist. Wunderschön als Skulptur selbst, aber eigentlich schon fast kein Platz mehr für Kunstgegenstände. Er macht genau das Gegenteil. Seine Bauten sind angepasst. Und wenn man das Modell sieht, was Sie hier auf dem Tisch sehen, sehen Sie, dass es nicht über andere Häuser hinausragt, dass es gebaut ist für Menschen. Und das wird man dann später auch im Inneren sehen. Das Museum wird eben kein normales Museum sein, sondern etwas, wo man sich, wenn man reinkommt, wohlfühlt. Und das ist bei nicht allen Museen der Fall, in die man geht.
Reinhard Ernst, Kunstsammler und derjenige, der in Wiesbaden das Museum für abstrakte Kunst bauen will und bauen wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Die Sendung, das Interview finden Sie als Podcast zum Nachhören und Abonnieren im Netz unter hrinforadio.de und auch in der neuen ARD-Audiothek, die es als App gibt für Smartphone und Tablet. Mein Name ist Christoph Schäffer.